Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Stefanie Gädecke und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Ein herzliches Willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Diesmal im Mittelpunkt aus dem Jesaja-Buch, das 56. Kapitel und der Anfang von Kapitel 57. Das vor uns liegende Kapitel 56 aus dem Jesaja-Buch folgt einer Struktur, die auf das wunderbare 53. Kapitel zurückgeht. In diesem war vom Heil die Rede gewesen, das der Herr der verlorenen Menschheit ermöglichte, indem er seinen Sohn am Kreuz hingab. Nun kehrt der Prophet Jesaja zu den Menschen in Israel zurück und spricht zu seinem eigenen Volk. Dieses Kapitel ist keine Rückkehr zum Berg Sinai, wie einige meinen, sondern vielmehr ein Siegeszug durch den Triumphbogen hin zur Wiederkunft Christi. Es ist ein Voranschreiten als logische Folge des zuvor Beschriebenen. Das trifft besonders auf Israel zu, doch auch die ganze Welt hat immer mehr Vorteile daraus. All dies beruht auf dem neuen Bund, den Gott mit Israel geschlossen hat. Dieser wird in der Zukunft der Segen für die Erde sein. Zu dieser Zeit wird dem Gesetz des Mose, das Jesus in seiner Bergpredigt um ein Vielfaches erhöhte, durch die Herrschaft Christi noch mehr Nachdruck verliehen werden. Es wird sein Wille sein und sein Gesetz. In diesem Kapitel liegt der Schwerpunkt auf moralischen Grundsätzen, nicht auf Ereignissen. Die Betonung liegt auf der Praxis, nicht auf Prophezeiungen. All das sollte unser Leben heute beeinflussen. Die Prophezeiungen werden nicht gelesen, um die Neugierigen zu unterhalten oder die Intelligenten zu faszinieren, sondern um ein heiliges Leben zu fördern. Der Apostel Johannes schrieb: Und ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Die Untersuchung der Prophezeiungen führt uns zu einer reinigenden Hoffnung. Jesaja blickt nun auch auf das Zeitalter des Himmelreiches, also auf die Zeit der Wiederkunft Christi. Der Herr Jesus herrscht. Unser Herr erhöhte das Gesetz Mose in der Bergpredigt um ein Vielfaches, wodurch es absolut unmöglich wurde, das Heil durch das Einhalten des Gesetzes zu erlangen. Zum Beispiel sagte er: Wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du Nichtsnutz, der ist des Hohen Rats schuldig. Wer aber sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Mit so einem Gesetz wären wahrscheinlich die meisten von uns schuldig. Wie kann man also das Heil erlangen? Nun, wir haben einen Heiland, der uns rettet. Wenn er auf Erden herrscht, so stelle ich es mir vor, werden keine Flugzeuge mehr entführt werden. Es wird niemand ausgeraubt oder ermordet werden. Zu dieser Zeit wird die Erde ein sicherer Ort sein. Jeder wird seinen Anteil erhalten, ohne Steuern dafür zahlen zu müssen. Es wird ein wunderbares Leben sein. Kommen wir nun zu dem ersten Vers aus Kapitel 56. Dort lesen wir: So spricht der Herr: Wahrt das Recht und übt Gerechtigkeit, denn mein Heil ist nahe, dass es komme, und meine Gerechtigkeit, dass sie offenbart werde. Mein Heil ist nahe, heißt es in diesem Vers. Obwohl die Propheten auch die Möglichkeit einer größeren Zeitspanne einräumen, sprechen sie von der unmittelbaren Zukunft. Mit dem Heil ist die Rettung des Volkes Israel gemeint. Daran dachte auch Paulus, als er in Römer 11, Vers 26 schrieb: Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht. Es wird kommen aus Zion der Erlöser, der abwenden wird alle Gottlosigkeit von Jakob. Die Erwartung des kommenden Heils sollte eine Motivierung zu gerechtem Handeln sein, genauso wie unsere Hoffnung auf die Wiederkunft Jesu Christi ein Ansporn für ein heiliges Leben sein sollte. Ich lese Vers 2 aus unserem Bibeltext. Wohl dem Menschen, der dies tut, und dem Menschenkind, das daran festhält, das den Sabbat hält und nicht entheiligt und seine Hand hütet, nichts Arges zu tun. Dieser Vers ist an Menschen gerichtet, die sich noch an den Sabbat halten. Im neutestamentlichen Kolosserbrief wird uns jedoch mitgeteilt, »So lasst euch nun von niemandem ein schlechtes Gewissen machen, wegen Speise und Trank oder wegen eines bestimmten Feiertages, Neumondes oder Sabbats.« Ich lese Vers 3. »Und der Fremde, der sich dem Herrn zugewandt hat, soll nicht sagen, der Herr wird mich getrennt halten von seinem Volk. Und der Verschnittene soll nicht sagen, siehe, ich bin ein dürrer Baum.« Die Heiden zu dieser Zeit sollten sich wegen Gottes besonderem Abkommen mit Israel nicht als Außenseiter betrachten. Im Gegenteil, sie werden dazu eingeladen, hervorzutreten und den Segen zu teilen. Nach dem Gesetz des Mose konnte beispielsweise ein Eunuch, ein Verschnittener, der im alten Orient an einem Königshof diente, kein Priester sein. Doch in Zukunft würde eine solche körperliche Beeinträchtigung niemanden mehr ausschließen. Es geht weiter mit den Versen 4 und 5. Denn so spricht der Herr, den Verschnittenen, die meine Sabbate halten und erwählen, was mir wohlgefällt und an meinem Bund festhalten, denen will ich in meinem Hause und in meinen Mauern ein Denkmal und einen Namen geben. Das ist besser als Söhne und Töchter. Einen ewigen Namen will ich ihnen geben, der nicht vergehen soll. Es werden beeinträchtigte Menschen, Fremde und alle Ausgeschlossenen dazu eingeladen, Gottes gnadenreiches Angebot anzunehmen. Sie werden eine bessere Stellung als die einer Tochter oder eines Sohnes einnehmen und eine ewig dauernde Verbindung mit Gott haben. Das Gesetz hatte dies nicht bieten können. Ich lese Vers 6. Und die Fremden, die sich dem Herrn zugewandt haben, ihm zu dienen und seinen Namen zu lieben, damit sie seine Knechte seien, alle, die den Sabbat halten, dass sie ihn nicht entheiligen, und die an meinem Bund festhalten. Den Fremden wird also ein neues Herz gegeben, damit sie den Herrn lieben können. Ich lese Vers 7. Die will ich zu meinem heiligen Berge bringen und will sie erfreuen in meinem Bethaus, und ihre Brandopfer und Schlachtopfer sollen mir wohlgefällig sein auf meinem Altar. Denn mein Haus wird ein Bethaus heißen für alle Völker. Aus diesem Vers zitierte der Herr Jesus, als er den Tempel reinigte. Ursprünglich hatte Gott den Tempel für alle Menschen vorgesehen, ungeachtet ihrer Gruppe, Sprache, Klasse oder Lebenssituation. Doch zu Lebzeiten von Christus hatte er schon lange nicht mehr diese Funktion. Auch die heutige Gemeinde Gottes ist weit von ihrem ursprünglichen Zweck als Tempel entfernt. Die Gemeinde Gottes ist wie ein vorstädtischer Country-Club geworden. Sie ist aus dem Stadtzentrum in die Vorstadt gezogen, wo gute Gerichte serviert werden und wo es ein gutes Volleyball- oder Basketballteam gibt. Aber es gibt nur wenige Arbeiter, welche die Verlorenen zum Herrn bringen. Ich lese Vers 8. Gott, der Herr, der die Versprengten Israels sammelt, spricht, »Ich will noch mehr zu der Zahl derer, die versammelt sind, sammeln.« Das Himmelreich soll sich auf die ganze Welt ausdehnen und Mitglieder aus jeder Familie der Menschheit enthalten. Gott sagt, dass sie in dieser Zeit nach mehr Menschen suchen werden. Nachdem wir nun diese wunderbare Sicht auf das Zukünftige erhalten haben, kehrt Jesaja zu dem Dilemma des Reiches zu seiner Zeit zurück. Hier werden wir mit den gleichen Problemen wie heute konfrontiert. Ich lese Vers 9. Ihr Tiere alle auf dem Felde, kommt und fresst, ihr Tiere alle im Walde. Wir kehren nun von der erhabenen Sicht auf die Zukunft zum traurigen Zustand damals zurück. Gott erlaubte den Völkern der Welt hineinzukommen, doch sie beraubten und plünderten sein Volk. Assyrien war bereits eingefallen und Babylon auch. Später würden auch noch andere zum Plündern und Zerstören kommen. Wer schon einmal ein Bild von den Mauern Jerusalems und der Klagemauer gesehen hat, dem ist vielleicht aufgefallen, dass sie aus Steinen verschiedener Zeitalter bestehen. Es ist offensichtlich, dass die Stadt mehrfach zerstört worden ist. Jerusalem wurde mindestens 27 Mal zerstört und steht heute auf Trümmern. Um dort zu sein, wo Christus über diese Erde ging, müsste man sich 10 bis 15 Meter in die Tiefe graben. Gott erlaubte es den Völkern, Israel anzugreifen. Und warum? Weil sich Israel nicht an seinen Bund gehalten hatte. Weiter mit Vers 10. Alle ihre Wächter sind blind, sie wissen alle nichts. Stumme Hunde sind sie, die nicht bellen können. Sie liegen und jappen und schlafen gerne. Dies ist eine Beschreibung der Propheten und Priester, die zu dieser Zeit für Gott sprachen. Gott erlaubte den Feinden die Eroberung Jerusalems aufgrund der schwachen und ungeeigneten Leiter dort. Sie waren blind, sie waren unwissend, sie waren wie stumme Hunde. Im Neuen Testament warnte Paulus die Menschen vor solchen Hunden. Was meinte er damit? Er meint nicht, dass man sich von einem fremden, bellenden Hund hüten sollte. Er spricht an dieser Stelle von falschen Lehrern und Predigern, die den Ratschluss Gottes nicht verkünden. Zu Zeiten von Jesaja hatte jeder Hirte einen Hund, der bei der Bewachung seiner Schafe mithalf. Der Hund legte sich nachts hin und hielt ein Auge offen. Sobald sich ein gefährliches Tier oder ein Mensch näherte, um die Schafe zu stehlen oder zu verletzen, bellte der Hund. Die Wachleute, also die Propheten und Priester, hätten Gottes Volk warnen und das Wort Gottes verkünden müssen. Doch sie taten es nicht. Sie waren wie stumme Hunde, die bei Gefahr nicht bellten. Für sie war es leichter, stumm zu bleiben. Wenn man das Wort Gottes predigt, tritt man immer irgendjemandem auf den Schlips. Ich weiß das, denn ich habe es 20 Jahre lang selbst getan. Ich versuche, so freundlich zu sein, wie ich kann, wenn ich das Wort predige. Aber das Wort Gottes ist nicht immer nur freundlich, sondern es rüttelt auch die Menschen auf, wie der gerade vorgelesene Vers mit den schlafenden Hunden. Wer auf der Kanzel steht und nicht das Wort Gottes predigt, ist ein stummer Hund. So lautet die Botschaft Jesajas. Ein stummer Hund ist ein Mensch, der Gottes Wort nicht verkündet. Er legt sich hin und schläft. Er kann nicht bellen. Er liebt es zu schlummern. Ja, es ist sehr viel bequemer für einen Pastor, seinen Leuten einfach nur gefallen zu wollen. Über die Jahre habe ich viele Briefe bekommen, in denen ich von Gemeinden darum gebeten wurde, einen Pastor zu empfehlen. Darin wurden die Voraussetzungen beschrieben, die er möglichst mitbringen sollte. Die wichtigste Voraussetzung dabei ist eine sanftmütige Persönlichkeit. Sie wollen einen freundlichen Pastor, der sich mit allen Gruppen versteht. Einen Mann, den sowohl die Älteren als auch die jungen Menschen lieben. In einigen Briefen war noch nicht einmal von der Fähigkeit die Rede, dass er das Wort Gottes predigen können muss. Dementsprechend stehen heutzutage viele stumme Hunde auf den Kanzeln. Das ist leider wahr, und Jesaja hat es bereits vor mir gesagt. Ich lese nun Vers 11. Aber es sind gierige Hunde, die nie satt werden können. Das sind die Hirten, die keinen Verstand haben. Ein jeder sieht auf seinen Weg, alle sind auf ihren Gewinn aus. Es sind gierige Hunde, heißt es hier. Das heißt, es geht ihnen mehr um ihre eigenen Interessen als um das Wohlergehen ihrer Leute. Einmal aß ich zusammen mit einem Freund, einem Prediger im Ruhestand, zu Mittag. Er sagte zu mir, »Weißt du was, deine Botschaft im Radio ist vielleicht ein wenig zu direkt, findest du nicht auch? Stell dir nur vor, dass sich die Leute deswegen abwenden und deine Radioarbeit womöglich nicht mehr unterstützen.« Ich antwortete, dann werde ich die Sendungen eben absetzen und mit dem Herrn darüber sprechen. Wenn er will, dass ich mit den Sendungen weitermache, dann will er, dass ich sein Wort weiterhin verkündige. Ganz ehrlich gesagt, ist das sein Problem, nicht meines. Ich verkündige nur sein Wort. Ich komme nun zu Vers 12 in unserem Bibeltext. Den verantwortungslosen Hirten des Volkes werden die folgenden Worte in den Mund gelegt: »Kommt her, ich will Wein holen, wir wollen uns vollsaufen, und es soll morgen sein wie heute und noch viel herrlicher.« Diese Menschen ertränkten ihre traurige Lage in Alkohol und sehen ihrer Zukunft als Trinker und blinde Optimisten entgegen. Es gibt heutzutage viele Menschen, die so ein Leben führen. Sie ertränken ihre Sorgen in Alkohol. Heutzutage gibt es in unserem Land ein Alkoholproblem, sowohl unter Jugendlichen als auch unter Erwachsenen. Ich sehe heute mehr Trinker als je zuvor in meinem Leben. Vor kurzem bin ich mit einem Flugzeug geflogen und saß neben einer netten älteren Dame. Sie sah sehr freundlich aus, und ich wünschte mir, dass ich so eine Großmutter gehabt hätte. Und ich dachte noch bei mir, dass sie wohl eine der wenigen Personen auf diesem Flug sein würde, die kein alkoholisches Getränk bestellen würde. Aber siehe da, sie bestellte ein alkoholisches Mischgetränk. Sie trank es recht zügig aus, und es blieb nicht nur bei dem einen. Sie war offensichtlich daran gewöhnt. Die Moral unserer Welt ist verloren gegangen, und viele Christen wollen nichts davon hören. Sie wollen lieber sanfte, beruhigende Musik hören. Denn wenn man sanfte Musik hört, kommt man nicht in Schwierigkeiten. Aber wenn man das Wort Gottes verkündigt, kommt es unvermeidlich dazu. Jesaja sagt tatsächlich, wie es ist. Wir erreichen nun Kapitel 57 im Buch des Propheten Jesaja. Die Gottlosen sind diejenigen, die es heute einfach und bequem haben. Sie sind diejenigen, die Geld haben, und sie scheinen ganz oben zu sitzen. Doch bei der Wiederkunft Christi werden es die Gerechten bequem haben, während die Gottlosen verdammt werden. Dieses Kapitel 57 ist das Ende vom zweiten Abschnitt aus dem letzten Teil von Jesaja, dem man die Überschrift geben könnte: Das Heil Gottes, das durch den leidenden Diener kommt. Wer demütig ist und das Heil akzeptiert, wird gerecht werden. Wer es ablehnt, setzt den Weg des Urteils fort. Dieses Kapitel führt uns zu einer Kreuzung, an welcher sich der Weg des Lebens und der breite Weg der Zerstörung scheiden. Der Weg und das Ziel entscheiden sich an dieser Stelle. Ich lese Vers 1. Der Gerechte ist umgekommen, und niemand ist da, der es zu Herzen nimmt. Und fromme Leute sind hingerafft, und niemand achtet darauf. Ja, der Gerechte ist weggerafft durch die Bosheit. Der Gerechte ist umgekommen. Viele von Gottes wunderbaren Heiligen werden durch die Tür des Todes weggeführt. Gott nimmt sie aus den großen Schwierigkeiten heraus, die in der Zukunft kommen werden. Als ich mein Amt antrat, machte ich mir um mich selbst Sorgen. Dann bekam ich eine Tochter und machte mir um sie Sorgen. Nun habe ich zwei Enkelkinder und mache mir um diese beiden Sorgen. Ich mache mir keine Sorgen mehr um mich selbst oder um meine Tochter, sondern um die beiden Kleinen, denn ihr künftiges Leben wird nicht einfach werden. Weiter mit Vers 2. Dort heißt es über den Gerechten: Und er geht zum Frieden ein. Es ruhen auf ihren Lagern, die recht gewandelt sind. Der Gerechte geht zum Frieden ein, das heißt, der Gerechte soll Frieden im Herzen haben. Weiter heißt es: Es ruhen auf ihren Lagern, die recht gewandelt sind. Wenn der Tod im Schlaf zu den Gerechten kommt, werden sie dem großen Leiden entkommen und vor das Angesicht Christi geführt. Sie werden Frieden haben, egal was geschieht. Ich lese nun Vers 3. Ihr aber tretet herzu, ihr Söhne der Zauberin, ihr Kinder des Ehebrechers und der Hure. Nun widmet sich Gott den Gottlosen. Sogar ihre Herkunft ist böse, was in Vers 4 beschrieben wird. Mit wem wollt ihr euren Spott treiben? Über wen wollt ihr das Maul aufsperren und die Zunge herausstrecken? Seid ihr nicht abtrünnige Kinder, ein verkehrtes Geschlecht? Sie waren die Verfolger der Gerechten, doch bis zu diesem Zeitpunkt war Gott nicht eingeschritten. Sehen Sie sich heute einmal um. Die Rechtschaffenen werden angegriffen. Sie haben kein leichtes Leben. Die Angriffe sind hart und heftig. Die Gottlosen scheinen jedoch immer davon zu kommen. Ich lese Vers 5. Seid ihr nicht diejenigen, die ihr bei den Götzeneichen in Brunst geratet, unter allen grünen Bäumen und die Kinder opfert in den Tälern unter den Felsklippen? Die Gottlosen der letzten Tage sind die Götzenanbeter, die Gott den Rücken zugekehrt haben. Sie haben gewissermaßen Ehebruch begangen, sind in Brunst geraten, wie die Lutherbibel es ausdrückt. Die Menschen haben ihre Beziehung zu dem wahren Gott in die Brüche gehen lassen und sind ihm untreu geworden. In der nächsten Sendung aus der Reihe Durch die Bibel geht es weiter mit dem Unterschied zwischen den Gerechten und den Gottlosen. Dabei werden wir besonders die Konsequenzen dieser unterschiedlichen Lebenswege untersuchen. Auch wir werden tagtäglich in all unserem Tun erneut vor die Entscheidung gestellt, wer wir sein wollen, gerecht oder gottlos. Nur die Gerechten werden Frieden im Herzen haben, wie Jesaja sagt, und deshalb sollten auch wir durch ein gerechtes und von Gott gelenktes Handeln diesen Frieden wählen. Mit diesem Gedanken möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.